Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. China und die USA wollen im Handelskrieg wieder verhandeln. Ein Thema in dieser Sendung. Ebenso die Lage der deutschen Windkraftbranche. Heute ruft Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zum Windgipfel. Zuerst aber ThyssenKrupp. Wie kaum ein anderes Unternehmen steht der Konzern für die deutsche Industriegeschichte, für die einstige Macht des Krupp-Stahls, für die Verantwortung im Zweiten Weltkrieg, für den Aufbau der deutschen Wirtschaft danach. Gründungsmitglied des DAX, des Deutschen Leitindex, war die Industrieikone natürlich auch. Gestern Abend wurde bekannt, ThyssenKrupp muss den Deutschen Leitindex verlassen. Börsenumsatz und Marktkapitalisierung des Traditionskonzerns reichen einfach nicht mehr. Über die Reaktionen auf diese schmerzhafte Entscheidung berichtet unser Korrespondent Jörg Marksteiner.
Natürlich haben sie damit gerechnet, dass heute überall von Abstieg und von Niedergang zu lesen sein würde, vom Absturz einer stolzen Industrieikone und von zweiter Liga. So etwas verunsichert Mitarbeiter, das weiß auch die ThyssenKrupp-Firmenspitze. Und deshalb hat sie sich für den Tag nach der Entscheidung eine kreative Lösung einfallen lassen.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind hier bei unserem heutigen Podcast. Der Anlass dafür ist leider nicht so schön, denn jetzt ist es amtlich. ThyssenKrupp rutscht nach 31 Jahren aus dem DAX.
Mit einem 14-minütigen Podcast mit Gesprächen und Interviews wandte sich die Firmenleitung am Morgen nach dem DAX-Absturz an die 160.000 Mitarbeiter. Konzernchef, Finanzvorstand, Investorenbetreuer, Personalabteilung, gleich mehrere Topmanager versuchten, mögliche Ängste und Befürchtungen in der Belegschaft zu zerstreuen. ThyssenKrupp-Chef Guido Kerkhoff.
Ja, das macht natürlich keinen Spaß. Da hätte ich mir auch was anderes gewünscht. Aber ich sag mal, dass so etwas passieren kann angesichts der Lage, das war klar.
Innerhalb eines Jahres hatte sich der Aktienkurs fast halbiert. Der Firmenwert des Stahl- und Industriekonzerns war damit so stark gesunken, dass schon abzusehen war, lange würde man nicht mehr zum Club der 30 wertvollsten Börsenfirmen gehören.
Auch ich bin nicht begeistert. Das ist natürlich nicht schön, aber es führt uns auch die Realität von ThyssenKrupp nochmal vor Augen. Das zeigt, wo wir stehen und wie wir wahrgenommen werden und wie die Lage des Konzerns ist.
Soll heißen, keine Überraschung, aber auch keine Verschlechterung. Außerdem betonten die Manager, für die Finanzierung des Unternehmens habe der Abstieg aus dem wichtigen Index keine gravierenden Folgen. Auch für die Bekanntheit oder Attraktivität als Arbeitgeber erwarte man keine negativen Auswirkungen.
Es gilt jetzt nicht auf Eitelkeiten zu schauen, sondern nach vorne zu schauen. Wie kommen wir wieder zu alter Stärke zurück und wie kriegen wir dann auch wieder ein Vertrauen von Anlegern, das einen Aufstieg womöglich auch mal wieder rechtfertigt?
Bereits angekündigt ist der Abbau von 6.000 Stellen. Unrentable Bereiche will der finanzschwache Traditionskonzern radikaler als bisher abgeben oder fusionieren. Für finanzielle Entlastung soll außerdem der Verkauf oder Börsengang der erfolgreichen Aufzugssparte sorgen. Sie allein ist deutlich mehr wert als der Rest des Konzerns. Dass das gelingt, sei für die Zukunft des Unternehmens sehr viel wichtiger als die DAX-Frage, heißt es intern. Und dabei kann Finanzvorstand Johannes Dietsch dem Absturz in die zweite Börsenliga sogar etwas Positives abgewinnen.
Nun, es ist natürlich interessant zu sehen, wenn man im mittleren Segment im MDAX notiert ist, dass man hier auch hohes Investoreninteresse vorfindet. Und wenn man dort im oberen Drittel firmiert und nicht Schlusslicht im ersten Segment ist, kann das durchaus auch Vorteile haben.
Analysten und Profi-Anleger sind da weniger optimistisch. Sie verweisen auf einen, wenn man so will, technischen Effekt. Denn etliche Fonds, die den Leitindex DAX genau nachbilden, werden ihre ThyssenKrupp-Aktien bald zwangsweise verkaufen, wenn die Änderungen am 23. September wirksam werden. Das heißt, viele Aktien von ThyssenKrupp kommen dann auf den Markt. Das wiederum könnten Angreifer und Finanzinvestoren nutzen, um sich einzudecken und dann möglicherweise eine Zerschlagung des Ruhrkonzerns forcieren.
Und wir nehmen diesen Bericht von Jörg Marksteiner zum Abstieg von ThyssenKrupp aus dem DAX mit in den Handelssaal nach Frankfurt am Main zu meinem Kollegen Jan Plate. Herr Plate, wir haben es eben in dem Beitrag gehört, vollzogen wird der Abstieg von ThyssenKrupp und der Aufstieg des Triebwerkherstellers MTU erst am 23. September. Gab es dennoch heute schon Auswirkungen auf den Kurs der Papiere?
Ja, also trotz des Abstiegs von ThyssenKrupp aus dem DAX kann die Aktie heute 3,5% zulegen. Unter anderem gibt es ja eben die Spekulationen, die Ertragsperle, die Aufzugssparte, könnte komplett verkauft werden, um Geld in die Kassen zu bekommen und dann ThyssenKrupp neu aufzustellen. Ja, und der DAX-Aufsteiger, der Münchner Triebwerkshersteller MTU Aero Engines, na, da heute bisher ein Minus von 2,5%, da streicht wohl manch ein paar Gewinne ein nach der Spekulation auf den Aufstieg. Und es bleibt damit übrigens seit Mai für MTU immer noch ein Plus von 30% bei der Aktie.
Dann schauen wir auf ein anderes wichtiges Thema. Es soll eine neue Runde der Handelsgespräche zwischen den USA und China geben. Das wurde heute Morgen in Peking angekündigt. Bewegt das die Finanzmärkte?
Das bewegt die Finanzmärkte, die auf Lösungen und friedvollen Umgang ohne Strafzölle, zumindest weniger Strafzölle, hoffen. Und das schiebt den DAX an. Der DAX mit einem Plus von fast 1% bei 12.112 Punkten.
Dann wollen wir diese neue Entwicklung im Handelsstreit vertiefen und nehmen auch noch hinzu, dass die Bundeskanzlerin heute nach China fliegt. Beruhigend für deutsche Unternehmen?
Ja, also das Börsengespräch mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank, also die USA und China im Oktober, soll es wohl neue Handelsgespräche geben. Die Situation scheint sich zu entspannen. Sehen Sie das auch so oder doch eher längerfristig einen großen Machtkampf der beiden Supermächte?
Wir haben schon so viel gehört von zwischenzeitlichen Entspannungen, aber tatsächlich sind immer mehr Zölle eingezogen worden. Hier geht es ja auch nicht nur um einen Handelskonflikt. Es geht stattdessen um einen tiefgreifenden politischen Konflikt. Die USA sind eine etablierte Macht und sie wollen verhindern den wirtschaftlichen, politischen und auch militärischen Aufstieg des Newcomers China. Und dieser Konflikt ist deshalb dauerhaft angelegt und ich erwarte in den kommenden Jahrzehnten, dass es zu einer Art kalten Handelskrieg kommt zwischen den USA und China. Und auch wenn zwischenzeitlich mal irgendein Gipfel stattfindet und vielleicht sogar auch mal ein Abkommen getroffen wird, es ändert nichts daran, dass diese beiden großen Mächte leider wirtschaftlich und politisch auseinanderdriften.
Diese Handelsstreitigkeiten der USA und China, die schwächen ja doch die Weltwirtschaft. Können da deutsche Unternehmen vielleicht doch noch mal auf massive chinesische Wirtschaftsprogramme hoffen?
Also das alte Muster, die Chinesen legen ein Konjunkturprogramm auf und dann geht die Konjunktur in China ab und wir Deutsche können wieder mächtig nach China exportieren. Dieses Muster gehört der Vergangenheit an. Die Chinesen sind klug genug. Sie wissen, dass dieser Handelskonflikt unvermeidlich führt zu einem Wachstumsrückgang in China. Und gegen diesen unvermeidlichen Wachstumsrückgang stemmen sie sich gar nicht erst mit einer Aufstockung des Konjunkturprogramms. Denn das würde ja doch nur wieder zu einem Boom-and-Bust-Zyklus führen. Das machen die Chinesen nicht. Und sie können die Schuld an dem niedrigeren Wachstum ja ohnehin auch Präsident Trump geben. Von daher keine Aufstockung des chinesischen Konjunkturprogramms. Und unsere Exporte nach China werden leider vermutlich weiter nur vor sich hin dümpeln.
Die aktuelle China-Reise von Bundeskanzlerin Merkel angesichts der jüngsten Demonstrationen und Proteste in Hongkong, dann verschiedene Wirtschaftsverbände mahnen vor Überwachung, nicht nur von Privatpersonen, sondern auch der Unternehmen. Können Sie sich den Verbänden anschließen und was kann Merkel für deutsche Unternehmen tun?
Ja, absolut. Ich höre das von vielen unserer Kunden im Mittelstand, von größeren Unternehmen, dass sie Angst davor haben, dass sie beispielsweise ihre Daten jetzt nur noch auf chinesischen Servern speichern dürfen, dass ihre Mitarbeiter in Zukunft nach politischem Wohlverhalten von außen auch bewertet werden, auch die deutschen Unternehmen, die ausländischen Unternehmen in China selber bewertet werden, eventuell sogar auf schwarze Listen kommen. Das ist ein großes Thema. Und ja, es hängt von Frau Merkel ab, wie offen sie das anspricht und ob sie da was bewirken kann. Aber eigentlich müsste natürlich die Europäische Union mit mehr Gewicht da noch auftreten.
Sehr nachdenkliche Töne. Danke für das Börsengespräch mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, vielen Dank auch aus Köln. Und Herr Plate, der Markt in China ist wichtig für viele deutsche Unternehmen. Sie haben es eben gesagt, allen voran natürlich die Autobauer. Die meldeten heute auch die neuesten Absatzzahlen aus den USA. Wie fielen die Kursreaktionen aus?
Ja, da geht es deutlich nach oben. Die Anteilsscheine von Volkswagen, Daimler oder BMW, die verteuern sich durchschnittlich um fast 2% und helfen auch den Aktien von manchem Autozulieferer auf die Spur. Sprünge.
Der Energiekonzern E.ON bereitet die Integration der RWE-Tochter Innogy vor. Sobald die EU-Kommission den Deal zwischen den beiden Stromriesen freigegeben hat, wird E.ON die Zwangsabfindung der übrigen Innogy-Aktionäre in die Wege leiten. Wie war das Echo heute bei Ihnen
da
drauf?
Ja, da gibt es Experten, Stimmen, denen zufolge E.ON wohl Innogy-Aktionären keine sehr hohe Abfindung zahlen wird. Und die Innogy-Papiere gehören heute im MDAX mit den mittelgroßen Werten zu den Verlierern mit einem Abschlag von fast 2%.
Auffällig auch heute das Papier von Scout24.
Ja, der Online-Marktplatzbetreiber Scout24, da haben Finanzinvestoren ein größeres Aktienpaket anderen Interessierten verkauft. Wer schnell etwas verkaufen will, macht auch mal Zugeständnisse beim Preis und da zieht dann der Börsenkurs nach. Und Scout24-Papiere heute mit einem Abschlag von 3%, wobei die Papiere seit Jahresanfang aber noch mehr als 30% zugelegt haben.
Kurzer Blick noch nach Großbritannien. Ein Ausstieg des Landes aus der EU ohne Vertrag scheint erst einmal abgewendet. Reagiert der Pfundkurs?
Ja, es geht deutlich nach oben, um fast 1% auf gut 1,23 Dollar. Dann der Euro gegenüber dem Dollar, der klettert auf 1,1054 Dollar.
Dann noch die deutschen Anleihen und der Goldpreis natürlich.
Deutsche Anleihen heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite etwas weniger im Minus bei minus 0,64% und der Goldpreis mit einem leichten Plus bei 1.542 Dollar.
Vielen Dank nach Frankfurt, Jan Plate. Und von Frankfurt gehen wir in den Norden Deutschlands, wo die Windkraftindustrie besonders stark ist. Doch dort herrscht immer mehr Flaute. Der Bau neuer Windkraftanlagen kommt nicht voran. Nun soll gegengesteuert werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier setzt sich zur Stunde mit der Branche, mit Ländern und Bürgerinitiativen zusammen, um über die Misere zu beraten. Unser Landeskorrespondent in Kiel, Johannes Kulms, beschreibt die Ausgangslage.
Osterröhnfeld liegt direkt am Nordostseekanal. Wer sich hier ans Ufer stellt, kann riesige Containerschiffe beim Vorbeifahren beobachten. Oder die historische Eisenbahnbrücke bestaunen, über die die Züge in luftiger Höhe hinüber nach Rendsburg rollen. Und dann ist da noch ein kleiner rot-weißer Kasten. Er soll bei der Rettung Ertrinkender helfen, Ruhe bewahren, eigene Sicherheit beachten, lautet der erste Ratschlag. Einen Rettungsring wünschen sich seit Monaten auch die 1800 in Deutschland beschäftigten Mitarbeiter von Senvion. Auch hier in Osterröhnfeld hat der Windkraftanlagenbauer einen Standort, nur wenige Meter vom Kanalufer entfernt. Vergangene Woche wurde bekannt, das insolvente Unternehmen wird aufgeteilt. Senvion wird nur stark geschrumpft überleben. Der Überlebenskampf von Senvion ist ein Zeichen von vielen, dass die Windenergie in Deutschland in einer tiefen Krise steckt.
Nee, also rund läuft da wirklich gar nichts mehr,
sagt Eva Hauser. Sie ist stellvertretende wissenschaftliche Leiterin beim Institut für Zukunftsenergie und Stoffsysteme in Saarbrücken.
Man hat auch das Gefühl, die Situation wird ehrlich gesagt immer schlimmer.
8.000 bis 10.000 Arbeitsplätze seien in der deutschen Windindustrie im vergangenen Jahr verloren gegangen, hat die IG Metall Küste erst gestern mitgeteilt. Bereits im Jahr 2017 seien 26.000 Arbeitsplätze gestrichen worden. Die Gewerkschaft rechnet mit weiteren Entlassungen und fordert die Politik zum Gegensteuern auf. Für die deutschen Hersteller von Windkraftanlagen ist der Inlandsmarkt praktisch weggebrochen. Laut dem BWE, dem Bundesverband Windenergie, ist der Bau der Windräder im ersten Halbjahr um 82% gesunken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bei den Baugenehmigungen hat es laut BWE einen Rückgang von 90% gegeben. Weil in den letzten Jahren immer weniger neue Windräder in Deutschland errichtet wurden, ist auch die produzierte Strommenge aus den neuen Anlagen kräftig gesunken, sagt Eva Hauser.
Wir sind im Moment bei 400 Megawatt Ausbau pro Jahr und wir hatten bis zu 5 Gigawatt pro Jahr. Und seit eben 2017 geht es massiv herunter. Ja, und das ist mit Sicherheit für den Klimaschutz eine sehr bedenkliche, wenn nicht gar wirklich besorgniserregende Entwicklung. Denn auch die anderen Energieträger entwickeln sich nicht schlecht, aber in der Summe ist es einfach für den Klimaschutz und für die Entwicklung einer erneuerbaren und umweltfreundlichen Stromerzeugung viel zu wenig.
Von einem Schneckentempo beim Ausbau der Windenergie sprach vergangene Woche der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Der DIHK sieht als Gründe vor allem die langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Um den Ausbau der Windkraft wieder in Schwung zu bringen, haben gestern mehrere Verbände und NGOs, darunter der Bundesverband Windenergie und Greenpeace, einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Der fordert unter anderem mehr Flächen sowie eine stärkere Beteiligung von Gemeinden an Windkraftprojekten. Auch die Energieexpertin Eva Hauser sieht dringenden Handlungsbedarf. Wobei sie gleichzeitig nicht mit schnellen Effekten rechnet. Klagen wegen Natur- und Artenschutz sind ein Grund dafür, Ausschreibungsmodalitäten ein anderer Faktor. Und dann ist da noch der Mensch, sagt Hauser.
Ich glaube, man darf auch nicht davon ausgehen, dass die Akzeptanz der Bevölkerung breitflächig für den Ausbau der erneuerbaren Energien einfach so gegeben ist.
Und vom Blick auf die Chancen der Windräder in Deutschland, Johannes Kulms berichtete, weiten wir den Blick auf die ganze Welt. Was digitale Geschäfte angeht, wird der Abstand zwischen Staaten wie den USA und China gegenüber anderen Ländern immer größer. Nach einem Bericht der Vereinten Nationen, der jetzt in Bangkok vorgestellt wurde, haben die großen Internetplattformen aus den USA und China weltweit inzwischen einen Marktanteil von 90%. Hören Sie dazu den Bericht von Jan Breuer.
Mukesha Kitui ist seit 2013 Generalsekretär der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung. Ein Mann der klaren Worte. Und deshalb nimmt er auch kein Blatt vor den Mund. Schöne Grüße an Europa, aber
Europe is reflected like part of the developing world in the new digital economy.
Europa ist in der digitalen Welt ein Entwicklungsland, sagt der Kenianer. Die Zahlen im Digitalreport sprechen eine deutliche Sprache. Danach haben Internetplattformen aus den USA und China inzwischen einen Marktanteil von 90%. Auf europäische Firmen entfallen 4%, der Rest verteilt sich auf Länder aus Asien, Lateinamerika und Afrika. Zwei Drittel der weltweit digitalen Einnahmen generieren vor allem 7 sogenannte Superplattformen. Microsoft, Apple, Amazon, Google und Facebook aus den USA, Tencent und Alibaba aus China. Ihr Wert inzwischen mehr als 7 Billionen Dollar, 67% mehr als vor 4 Jahren. Europäische Firmen, deutsche Firmen sind dagegen weit abgeschlagen. Auch Bernhard Rohleder, der Geschäftsführer des IT-Branchenverbandes Bitkom, kennt die Zahlen. Trotzdem ist ihm das Bild zu düster, das die UN da malt.
So schwarz-weiß sehen wir die Situation natürlich nicht, gerade im Bereich des Internet of Things, auch der Medienplattformen. Da gibt es in Europa schon viele sehr gute Entwicklungen, starke Unternehmen, Unternehmen, die auch tatsächlich ganze Branchen verändert haben. Skype, das die Videotelefonie erfunden hat, kommt aus Europa. Spotify kommt aus Europa. Auch Booking.com ist ein europäisches Unternehmen. Nur sind 2 dieser Unternehmen eben von amerikanischen Investoren erworben worden. Und das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen, dass die guten Ideen und Entwicklungen aus Europa dann auch hier bleiben und hier in Europa Wertschöpfung leisten.
Deshalb sei die Politik noch stärker gefordert. Die Unternehmen dürften nicht allein im Regen stehen gelassen werden, fordert Rohleder.
Wir müssen, was die politische Flankierung angeht, schon dafür sorgen, dass wir nicht auf der einen Seite Technologien wie zum Beispiel die künstliche Intelligenz mit viel Geld fördern, aber dass wir gleichzeitig den Rohstoff der künstlichen Intelligenz, und das sind Daten, letztlich nicht zugänglich machen.
Denn und da gehen Bernhard Rohleder und die UN wieder Hand in Hand. Der digitale Handel wird immer wichtiger. Schon jetzt erzielt er bis zu 15% der Wertschöpfung der Weltwirtschaft. Auch eine andere Zahl spricht dafür. Der weltweite Datenverkehr ist regelrecht explodiert. Dazu nochmal Mukesha Kitui, der Generalsekretär der UN-Konferenz für Handel und Verkehr.
If you go back to 1992,
wenn wir auf 1992 schauen, damals waren es 100 Gigabyte Datenvolumen, die an einem Tag weltweit versendet wurden. 2017 waren es dann schon 45.000 Gigabyte pro Sekunde. Für 2023 rechnen wir mit 150.000 Gigabyte in der Sekunde. Auch deshalb wird der Zugang zum Internet und vor allem schnelle Datenverbindungen immer notwendiger, überall in der Welt.
In der Digitalwirtschaft hängen die USA und China Europa ab, Jan Breuer berichtete. Und im April 2018 hatte Facebook bereits einen Datenmissbrauch bei der Freundesuche zugegeben. Jetzt ist im Internet eine Datenbank mit Telefonnummern von rund 420 Millionen Facebook-Nutzern aufgetaucht. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Eva Bahner.
Ja, es handelt sich um Telefonnummern, die unverschlüsselt im Netz zugänglich waren. Die Datenbank scheint durch den Missbrauch einer Funktion zur Freundesuche per Telefonnummer zusammengestellt worden zu sein. Facebook erklärte, es handelte sich um alte Daten, die gesammelt wurden, bevor das Online-Netzwerk im vergangenen Jahr diese Funktion, Bekannte mithilfe ihrer Telefonnummer zu finden, abgeschaltet hat. Facebook habe keine Hinweise darauf, dass Accounts gehackt worden seien, hieß es. Die Datenbank sei inzwischen entfernt worden. Die deutsche Industrie hat im Juli wegen der sinkenden Nachfrage aus Übersee den stärksten Auftragsschwund seit einem halben Jahr erlitten. Das Neugeschäft schrumpfte um 2,7% zum Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Die Nachfrage aus Ländern außerhalb der Eurozone sank um 6,7%, besonders betroffen der Maschinenbau. Dort lagen die Bestellungen im Juli, den siebten Monat in Folge, unter dem Niveau des Vorjahresmonats, wie der Branchenverband VDMA mitteilte. Die geheimen Kritikerlisten des Glyphosat-Herstellers Monsanto sind nach Angaben von Bayer nicht rechtswidrig gewesen. Eine Auswertung von mehr als 25.000 Dokumenten durch eine von Bayer beauftragte Kanzlei habe ergeben, dass es auf den Listen keine sensiblen Daten gebe. Das teilte Bayer heute mit. Es seien keine Beweise gefunden worden, dass diese illegal waren. Die Zahl der Trennungskinder, für die der Staat Unterhaltsvorschuss zahlt, ist weiter gestiegen. Nach Angaben des Familienministeriums hat sich die Zahl seit 2017 fast verdoppelt. Mit einer Gesetzesänderung wurde die Leistung damals ausgebaut. 2018 wurden insgesamt rund 2,1 Milliarden Euro an Unterhaltsvorschuss ausgezahlt. Wieder eingetrieben wurden davon nur etwa 270 Millionen Euro, was, wie Familienministerin Franziska Giffey erläuterte, nicht unbedingt an der schlechten Zahlungsmoral liegt.
In 2018 war es so, dass von den 800.000 Kindern, die Unterhaltsleistungen des Staates bezogen haben, 61% der Elternteile nicht zahlungsfähig waren, die also aus eigenen wirtschaftlichen Gründen, weil sie selbst Sozialleistungen beziehen, weil sie selbst geringe Einkommen beziehen oder weil sie vielleicht sogar verstorben sind oder in eine persönliche Insolvenz gegangen sind, also nicht zahlungsfähig waren.
In 13% aller Vorschusszahlungen wurde der vorgestreckte Beitrag komplett erstattet, in 22% nur teilweise.
Eva Bahner mit den Wirtschaftsnachrichten, vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Wenige Wochen nach dem Amoklauf in seiner Filiale in El Paso hat der US-Einzelhandelskonzern Walmart Konsequenzen gezogen und schränkt den Verkauf von Munition deutlich ein. Kunden dürfen außerdem nicht mehr offen Waffen tragen.
Die Süddeutsche Zeitung wertet dies als einen Kompromiss, den man mutig nennen kann. Oder hasenfüßig. Mutig, weil Walmart in Kauf nimmt, dass einzelne Kundengruppen den teilweisen Verkaufsstopp in diesen politisch aufgeheizten Zeiten als Attacke auf amerikanische Werte auffassen und zum Boykott aufrufen. Und hasenfüßig, weil der Konzern das Waffengeschäft nicht komplett aufgibt. Walmart zeigt Mut, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Denn Vorstandschef McMillan mischt sich außerdem öffentlichkeitswirksam in die Waffendebatte ein und fordert Präsident Trump und andere Politiker zur Verschärfung der Waffenkontrolle auf. Für ein Unternehmen wie Walmart, das einen sehr breiten Kundenkreis bedient, ist das ein mutiger Schritt. Zwar ist heute tatsächlich eine Mehrheit der Amerikaner für strengere Waffengesetze, aber die Gegenseite ist wortgewaltig und im Twitter-Zeitalter kommt es schnell zu Boykottaufrufen. Doch um glaubwürdig zu sein, kommt McMillan wohl nicht umhin, Position zu beziehen. Mit ihrem Windgipfel in Berlin will die Bundesregierung den im ersten Halbjahr fast zum Erliegen gekommenen Ausbau der Windkraft wieder ankurbeln. Das wird nicht gelingen, prophezeit die Welt. Es zeigt sich, dass der Wind eine Energiequelle ist, die viel Platz braucht und wenig Strom liefert. Doch Politik und Gesellschaft haben sich bei den Größenordnungen noch nicht ehrlich gemacht. Es muss andere Lösungen geben. Würden im Verkehr 12% weniger Kraftstoff verbraucht, so hat die Universität Heidelberg berechnet, sparte dies mehr Energie ein, als alle Windkraftanlagen liefern. Doch auf dem Windgipfel wird man wieder die Pharma verbreiten, dass der Klimaschutz von ein bisschen Windkraft aus Deutschland abhängt. Die westfälischen Nachrichten aus Münster erklären: In Nordrhein-Westfalen wird der Ausbau ausgebremst, weil die Landesregierung gegen alle Bedenken einen 1500 Meter Abstand zu Wohnsiedlungen durchsetzen und zudem Windkraftanlagen aus den Wäldern verbannen will. Unfertige Stromtrassen aus dem Norden kommen obendrauf. Mehr dezentrale Windräder im Inland sind zwingend erforderlich, um im Industrieland Deutschland die Energiewende zu schaffen. Dass es ausgerechnet jetzt einen Krisengipfel für die Windkraft braucht, ist da kaum vermittelbar.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten Deutschland heute ein Thema, dann 150 Jahre Schloss Neuschwanstein.